Deutschlandfunk. Hintergrund.
Verteidigungsdiplomatie, wie Militär ohne Waffeneinsatz Interessen durchsetzt. Von Julia Weigelt.
Es ist Mai in Wilhelmshaven. Verteidigungsminister Boris Pistorius verabschiedet zwei Schiffe der deutschen Marine, die in den Indopazifik aufbrechen. Im Hintergrund spielt eine Blaskapelle der Marine.
Wir wollen unsere regionalen Partnerschaften stärken und unsere Position als verlässlicher, präsenter Akteur in der Region festigen. Wir wollen zur Einhaltung des Seevölkerrechts beitragen und unsere Beziehung zu unseren Partnern dort in der Region erweitern.
7 Monate werden die Fregatte Baden-Württemberg und das Versorgungsschiff Frankfurt am Main unterwegs sein, flankiert von Übungen der Luftwaffe. Auf ihrer Fahrt machen die beiden Kriegsschiffe in mehreren Häfen Halt und nehmen an internationalen Marinemanövern teil. Mitte Dezember soll die Mission beendet sein. Mit ihr erfüllen sie ein Ziel der verteidigungspolitischen Richtlinien, die das Verteidigungsministerium vergangenes Jahr neu aufgelegt hat. Demnach soll die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung gestärkt werden. Und zwar unter anderem durch, Zitat,
die weltweite verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit bewährten Partnern, insbesondere im Indopazifik, vorrangig mit Mitteln der Verteidigungsdiplomatie.
Verteidigungsdiplomatie. Der gewaltfreie Einsatz militärischer Kräfte zur Durchsetzung nationaler Interessen. Dazu zählen neben Besuchen von Marineschiffen auch gemeinsame Übungen jeglicher Teilstreitkräfte mit ausländischen Truppen, gegenseitige militärische Ausbildung im In- und Ausland oder Rüstungskontrolle. In verschiedenen Formen existiert sie schon seit Jahrhunderten. Der Begriff Verteidigungsdiplomatie wurde allerdings erst in den 1990er Jahren durch die britische Regierung geprägt. Verkündetes Ziel damals: Vertrauen aufbauen und Streitkräfte unterstützen, die demokratischen Regierungen unterstehen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs adressierten die Briten damit vor allem die ehemaligen Sowjetrepubliken. Erfolgreiche Verteidigungsdiplomatie zeichnet sich dadurch aus, dass militärische Operationen im Einklang seien mit den außenpolitischen Zielen ziviler Diplomatie, sagt Greg Kennedy, Professor für strategische Außenpolitik am King's College in London. Dass also im Fall Deutschlands Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium und Kanzleramt an einem Strang ziehen. Wie man es nicht machen sollte, erklärt Kennedy an einem Negativbeispiel von 2019 aus Großbritannien.
You have a picture of a trade delegation in China.
Damals war eine britische Handelsdelegation in China, um bessere Handelsbeziehungen zu erreichen. Und genau zur gleichen Zeit gab die Regierung bekannt, dass die Royal Navy ihren brandneuen Flugzeugträger ins südchinesische Meer schickt, um ihre Machtfülle bis in Chinas Hinterhof zu demonstrieren. 2 komplett gegensätzliche Botschaften, die beide zur gleichen Zeit gesendet werden, enorm schlecht abgesprochen.
Very poor coordination of effort and of messaging and of the whole thing.
Wenn die Kohärenz ziviler und militärischer Diplomatie also ein Erfolgskriterium ist, wie erfolgreich ist dann die Indopazifikfahrt der deutschen Marine? Nachfrage bei Helena Legarda, Analystin des Mercator Institutes for China Studies in Berlin.
Es war ein sehr positiver Schritt, vor allem im Hinblick auf die Umsetzung der deutschen Indo-Pazifik- und China-Strategie. Es war auch ein guter Schritt, um einige der erklärten Ziele der deutschen Regierung zu verfolgen, und zwar die Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung und die Verbindung mit Partnern und Verbündeten in einer Region, die für Deutschlands Interessen strategisch sehr wichtig ist.
Gemeint ist damit das deutsche Interesse an freien Handelswegen, insbesondere die Freiheit der Schifffahrt in internationalen Gewässern, die im Seerecht festgeschrieben ist. Bis zu 50% des Welthandels verläuft durch die indopazifische Region, sagt Analystin Legarda. Jede Störung habe Auswirkungen, nicht nur auf die deutsche Wirtschaft. Berlin schaut deswegen mit Sorge auf ein zunehmend aggressiv auftretendes China. Die Volksrepublik versucht, ihren Machtbereich auszudehnen, etwa indem sie Lufträume verletzt oder ausländische Fischer nötigt. Im Fokus steht der Streit um das demokratische Taiwan, das China für sich beansprucht. Ein Anspruch, der die sogenannte Straße von Taiwan beinhaltet, die internationalen Gewässer zwischen Festlandchina und der Inselrepublik. Monatelang war deswegen unklar, ob die beiden deutschen Kriegsschiffe diese Route nehmen und damit riskieren würden, China zu verstimmen. Das chinesische Außenministerium hatte vor einer Durchfahrt gewarnt. Mitte September verkündete Verteidigungsminister Pistorius dann betont gelassen:
Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Chinesische Vergeltungsmaßnahmen habe es daraufhin nicht gegeben, sagt die Analystin Helena Legarda.
Letztendlich geht es darum, welches Ziel man mit einer solchen Mission verfolgt und welche Kosten man bereit ist zu akzeptieren. Aber die Realität ist, dass Peking keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hat. Daher sehe ich diese Mission unterm Strich sehr positiv, mit eigentlich recht begrenzten negativen Auswirkungen.
Dem stimmt auch Johannes Peters zu, Experte für maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel. Er ist froh, dass sich der deutsche Schlingerkurs der ersten Indopazifikfahrt der Marine zwischen 2021 und 2022 nicht wiederholt hat.
Bei dem ersten Indo-Pacific-Deployment hat man das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes umschifft und ist also außen um Taiwan herumgefahren, hat zu Recht da starke Kritik für geerntet. Man darf nicht vergessen, je mehr man auf chinesische Vorstellungen, wie man dort durchzufahren hat, eingeht, umso mehr legitimiert man im Endeffekt diese chinesischen Forderungen.
Doch je mehr Nationen die Taiwanstraße durchfahren würden, umso schwieriger sei es für China, sein Taiwan-Narrativ aufrechtzuerhalten. Deswegen sei die Präsenz von zwei deutschen Schiffen nicht zu unterschätzen, sagt Peters, auch für Partnernationen in der Region.
Was wir sehen, ist, dass Anrainer dort wie Vietnam, Korea, die Philippinen, Singapur, einer der wesentlichen deutschen sicherheitspolitischen Partner auch in der Region, das Vorgehen sehr positiv bewerten. Das ist wichtig auch für das Standing der Partner in der Region gegenüber China.
Ein Beispiel dafür, dass verteidigungsdiplomatische Anstrengungen direkten Einfluss auf das globale Sicherheitsgefüge haben können. Doch auch wenn solche Missionen ohne den direkten Einsatz von Waffen auskommen, an Bord der Kriegsschiffe sind sie dennoch. Wichtige Aspekte von Verteidigungsdiplomatie sind daher stets auch Abschreckung und Machtprojektion, sagt Außenpolitik-Experte Greg Kennedy. Die sei selbst bei Einsätzen, bei denen das Militär humanitäre Hilfe leisten soll, implizit. Kennedy warnt daher davor, ausschließlich altruistische Motive zu unterstellen.
Zu den Aufgaben des Militärs gehört Abschreckung. Das kann man auf martialische Weise tun oder auch so. Wenn eine Armee 5000 Menschen 5000 Meilen weit transportieren kann, um eine zerstörte Stadt wieder aufzubauen, dann muss man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen, dass diese Armee auch 5000 Menschen 5000 Meilen weit transportieren kann, um eine Stadt zu zerstören.
Auch die Bundeswehr hat sich schon an solchen Missionen beteiligt. Etwa 2005 nach dem verheerenden Tsunami in der Provinz Aceh auf der indonesischen Insel Sumatra. Ansonsten hielt sich das verteidigungsdiplomatische Engagement Deutschlands im Indopazifik bisher aber in Grenzen. Seit 2022 nahm die Bundeswehr mit ihren Teilstreitkräften dafür an mehreren multinationalen Manövern teil. Zum Beispiel in Australien oder vor Hawaii. Ihre aktuelle Indo-Pazifik-Reise wertet die Marine jedenfalls als Erfolg, wie eine Sprecherin auf Deutschlandfunk-Anfrage schriftlich mitteilt. Zitat:
Die deutsche Marine demonstriert mit dem Indo-Pacific-Deployment, dass sie für Deutschland ein verlässliches, weltweit einsetzbares und flexibles Instrument der Politik ist. Die Ziele wurden in Gänze erreicht. Die deutsche Marine hat während des Deployments mehrfach erfolgreich mit Partnernationen trainiert. Es ist durch Hafenbesuche und zahlreiche Gespräche in den unterschiedlichen Ländern gelungen, die Zusammenarbeit mit Deutschlands Verbündeten zu stärken.
Als Erfolg darf wohl auch gewertet werden, dass sich der Eklat der letzten Reise nicht wiederholt hat. Als die Fregatte Bayern 2022 in Indien anlegte, kam der damalige Marinechef Kai-Achim Schönbach zu Besuch. In einer Gesprächsrunde bei einem indischen Think Tank sagte er einen Monat vor Russlands Einmarsch in die Ukraine:
Meine Minister haben mich gefragt, was Russland wirklich will. Ist Russland wirklich daran interessiert, sich an winzigen Streifen ukrainischen Bodens einzuverleiben? Nein, das ist Unsinn. Ich glaube, Putin übt wahrscheinlich Druck auf sie aus. Selbst wir, Indien und Deutschland, brauchen Russland gegen China. Ich bin ein radikaler römisch-katholischer Christ. Ich glaube an Gott und an das Christentum. Und Russland ist ein christliches Land.
Es folgte ein Sturm der Entrüstung. Der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, bezeichnete Schönbachs Statement als deutsche Arroganz und Größenwahn. Schönbach musste seinen Posten räumen. Verteidigungsdiplomatische Missionen erfordern außer politischem Fingerspitzengefühl auch interkulturelle Kompetenzen der Verantwortlichen. Geschult werden sie im Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Interkulturelle Kompetenz ist dort ein Thema in der dreimonatigen Grundausbildung aller Soldatinnen und Soldaten, teilt ein Zentrumssprecher auf Anfrage mit. Evaluiert werde die Wirksamkeit der Ausbildung aber nicht. Deutlich organisierter läuft die Ausbildung ausländischer Streitkräfte ab, und zwar im internationalen Generalstabslehrgang. Dieser existiert seit 1962 und findet an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg statt. An dem einjährigen Lehrgang nehmen bis zu 60 internationale Offiziere teil. Dazu kommen 20 Bundeswehroffiziere. Unterrichtssprache ist Deutsch. Ausländische Teilnehmende erhalten vorher einen einjährigen Sprachkurs.
Dieser Lehrgang soll dazu beitragen, dass diese internationalen Lehrgangsteilnehmer Deutschland verstehen. Und wenn sie nachher zurückkehren in ihre Länder, wissen, wie Deutschland tickt. Und entsprechend, wenn sie dann an den höheren militärischen Stellen eingebunden werden, später auch ihre politische Führung entsprechend beraten kann.
Sagt Oberst AD Frank Waskind, der den Lehrgang bis Oktober dieses Jahres geleitet hat. Teilnehmende Offizierinnen und Offiziere kommen unter anderem aus Indien, Argentinien, Brasilien, Mexiko oder Pakistan. Welche Nationen eingeladen werden und welche nicht, entscheidet das Auswärtige Amt zusammen mit dem Verteidigungsministerium nach der aktuellen politischen Großwetterlage.
Und diese politische Ausrichtung war, als ich vor 7 Jahren hier hinkam, ganz klar Westafrika. Wir hatten dort Auslandseinsätze. Und viele deutsche Soldaten, die im Auslandseinsatz in Mali oder im Niger gewesen sind, sagen, Mensch, das ging das nochmal. Wir sind da hingekommen und schwupp, dann kam jemand, der hier in Deutschland ausgebildet war. Und auf einmal war das überhaupt gar kein Problem mehr. Die Kommunikation war super und wir haben innerhalb von kürzester Zeit Dinge erreicht, die du sonst nicht erreichen würdest.
Waskind lobt die persönlichen Kontakte zwischen Offizierinnen und Offizieren, die im internationalen Generalstabslehrgang entstünden und über Jahrzehnte Bestand hätten. Mit der Folge, dass bei informellen Telefongesprächen auch Informationen auf dem kurzen Dienstweg zu bekommen seien. Doch mit der Weltpolitik ändert sich auch die Einladungsliste. Ab nächstem Jahr werden laut Waskind Mali, Niger, Burkina Faso und Guinea keine Einladung mehr erhalten. Das darf als Protest gegen die dortigen Machtübernahmen des Militärs verstanden werden. Der passionierte Lehrgangsleiter AD sieht das jedoch kritisch. Denn die Bundeswehr habe durch die Ausbildung ihrer westafrikanischen Kameraden wenig zu verlieren, da keine geheimen Inhalte weitergegeben würden, jedoch viel zu gewinnen. Besonders die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. So sei zwar unbestritten, dass etwa in Mali eine demokratisch gewählte Regierung vom Militär mit unrechtmäßigen Mitteln abgesetzt worden sei, doch welche Gründe gab es dafür? Darüber habe Waskind mit einem Lehrgangsteilnehmer aus Mali intensiv diskutiert.
Der sagt klipp und klar, dass er nicht einer Regierung dient, sondern einem Volk. Nach dem Motto, wenn die Regierung einfach partout, zwar demokratisch gewählt, aber dann irgendwas macht, was dann einfach nicht mehr okay ist, dann muss man ihnen auch irgendwann mal die Stirn bieten. Und er sagt klipp und klar, ich diene meinem Volk.
Das Militär als Korrektiv in einer korrupten Demokratie. Auch das ist eine Perspektive auf die Entwicklungen in Westafrika. Deutsche Lehrgangsteilnehmende können bei solchen Fragestellungen zukünftig nur noch über ihre westafrikanischen Kameraden sprechen, nicht mehr mit ihnen auf Augenhöhe. Wie die Zukunft aussieht? Diese Frage stellt sich auch mit Blick auf maritime verteidigungsdiplomatische Missionen wie der aktuellen im Indopazifik. Helena Legarda vom Mercator Institut sagt sehr deutlich:
Eine einmalige Mission dieser Art wird absolut nichts zu Deutschlands Glaubwürdigkeit und Einfluss in der Region beitragen. Sie wird wenig dazu beitragen, die Fähigkeit der Streitkräfte zur multinationalen Zusammenarbeit zu verbessern oder logistische Kapazitäten aufzubauen. Solche Missionen müssen regelmäßig durchgeführt werden, damit sie die gewünschte Wirkung entfalten können.
Doch Indo-Pazifik-Missionen sind ein Kraftakt für die deutsche Marine, die mit einem massiven Personalproblem zu kämpfen hat. Gleichzeitig steigen die Anforderungen zur Bündnisverteidigung in Ostsee und Mittelmeer. Greg Kennedy vom King's College in London warnt davor, dass sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik überhebt.
Verteidigungsdiplomatie sollte angesichts der anderen Dinge, mit denen Deutschland gerade beschäftigt ist, ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste stehen. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen für erfolgreiche Verteidigungsdiplomatie, nämlich militärische Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Autorität. Und das müsste Deutschland zuerst erreichen.
Und das funktioniere nur, wenn die Bundesregierung dazu bereit ist, neue Realitäten anzuerkennen und neue Wege zu gehen. Denn mittlerweile, sagt Kennedy, sei militärische Macht wieder Teil der internationalen Gespräche, ob man das gut finde oder nicht. Den langfristigen Ausbau militärischer Diplomatie fordert daher auch der Kieler Marineexperte Johannes Peters.
Militärs werden immer sagen, Ihnen ist am besten geholfen, wenn Sie außer Üben relativ wenig zu tun haben. Und das ist aber nicht, wie die Welt funktioniert, leider. Und wir können uns als Deutschland eben nicht aus dieser Region gänzlich heraushalten. Das ist sicherlich für die Streitkräfte mit großen Anstrengungen verbunden, aber es ist nun mal das, was auch zu Ihrem Portfolio gehört.
In der Theorie stimmt dem auch der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, Verteidigungsminister Boris Pistorius, zu. Etwa bei seiner Rede in Wilhelmshaven im Mai.
Wegschauen, meine Damen und Herren, im Indopazifik, keine Präsenz zeigen und nicht für die regelbasierte Ordnung einzutreten, das ist und wird keine Option für Deutschland sein.
Die Bundeswehr duckt sich nicht weg, auch wenn es anstrengend ist. Das sollte im Frühsommer die verteidigungsdiplomatische Nachricht sein für die Welt. Ende Oktober wurde jedoch bekannt, die beiden deutschen Marineschiffe dürfen auf ihrer Heimreise nicht den direkten Weg durchs Rote Meer nehmen. Eine Anweisung von Boris Pistorius. Sie müssen stattdessen um ganz Afrika herumfahren, um Angriffen der jemenitischen Houthis auszuweichen. Die Bedrohungslage sei aktuell sehr hoch, hieß es dazu vom Verteidigungsministerium. Und die beiden Kriegsschiffe nicht für die Durchführung von Luftverteidigungsoperationen konzipiert. Auch wenn die Bundesregierung ihre Gründe für die Umfahrung des Roten Meeres hatte, in Marineblogs und internationalen Medien wurde die Symbolkraft dieser Entscheidung des NATO-Mitglieds Deutschland kritisiert. Von der viel beachteten Durchfahrt der Taiwanstraße im September hatte da schon keiner mehr gesprochen.
Das war der Hintergrund. Verteidigungsdiplomatie, wie Militär ohne Waffeneinsatz Interessen durchsetzt. Von Julia Weigelt, Redaktion Matthias von Lieben.